Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Mein Name ist Stefan Neumann, bin jetzt ja so knapp unter 40, also habe noch so zwei Jahre vor mir, bis ich 40 bin. Bin verheiratet mit der Vanessa, wir haben einen Sohn, den Benaya, die sind heute auch beide dabei. Ja, ich komme ursprünglich aus dem Norden, aus der Nähe von Lüneburg, bin dann im Harz aufgewachsen. Und mein Traum, seitdem ich 8 Jahre alt war, war es immer zu fliegen. Das heißt, ich hatte schon immer was mit der Luftfahrt am Hut, bin dann aber 2002 zum Glauben gekommen. Und da hat mir Gott gezeigt, nee, das Fliegen, das ist nicht dran. Und so bin ich dann 2008 auf die Bibelschule nach Brake gegangen, habe da Gottes Wort ein bisschen kennenlernen dürfen, meine Frau kennenlernen dürfen, studieren dürfen und bin danach nach Bayern erst gegangen, oder wir sind als Familie erst nach Bayern gegangen, waren dann die letzten 2,5 Jahre in Österreich im Gemeindedienst und jetzt darf ich hier bei MAF dienen. Gott hat mich doch zurück in die Luftfahrt geholt und ja, ich bin gespannt, was er macht mit uns als Werk, mit uns als Familie. Hab vielleicht noch ein persönliches Anliegen, wir suchen eine Wohnung hier im Siegerland, das heißt, wenn er was kennt, sagt es uns gern. Genau, und den Rest würde ich gleich noch sagen, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, könnt ihr nachher auch gern fragen. Und ich möchte heute Morgen mit euch zuerst über Gottes Wort nachdenken, über Mission, die nur deswegen möglich ist, weil unser Heiland, weil Jesus Christus lebt. Und ich habe euch hier ein paar Verse mitgebracht und ich habe es überschrieben mit Mission beginnt nicht erst im Flugzeug. Die Verse, die ich euch mitgebracht habe, sind aus Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 9. Und wenn ihr euch diese Verse anschaut, dann seht ihr, dass wir in einer Zwischenzeit sind. Wir sind in der Zeit zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung unseres Herrn und der Himmelfahrt, beziehungsweise der Zeit, wo er dann seine Gemeinde bauen wird. Und ich möchte euch gern diese Verse erstmal lesen. Apostelgeschichte 1, Verse 6 bis 9. Ich lese aus der Elberfelder. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ihr Lieben, wir sind hier in einer Zwischenzeit, wenn wir uns diese Verse anschauen, ich schau mal, dass ich weitergehe, wo die Jünger erstmal nur auf das schauen, was sie selber erwarten. Damals, als der Herr Jesus gestorben, gekreuzigt und wieder auferstanden ist, war im Volk Israel so eine große Sehnsucht da, dass der Herr jetzt endlich sein Reich aufbaut. Das seht ihr öfter mal, dass die Jünger ihm fragen, Herr, wann stellst du dein Reich wieder her? Und sie sind jetzt gerade wieder in dieser Zeit, wo sie fragen, was wird geschehen, was kommt als nächstes? Und ich glaube, gerade können wir das sehr gut nachvollziehen. Gerade wurden die ersten Beschränkungen in Deutschland aufgehoben, weltweit. Die ersten sind im Urlaub, die ersten sind irgendwo auf Mallorca oder was es da alles gibt. Und bald fängt die Schule wieder an. Tut mir leid, liebe Schüler, ihr habt nur noch 4 Wochen. Aber wir sind in einer Zeit, wo wir nicht wissen, was geschehen wird. Und wir wollen wissen, hey, wie sieht der Herbst aus? Was kommt als nächstes? Auch wir als Familie. Wo werden wir in 3, 4 Monaten wohnen? Und die Jünger, die fragen sich, okay, Herr, stellst du jetzt dein Reich auf? Sie haben ihren Blick gerade nur auf sich gerichtet. Sie schauen auf das, was ihr Leben ausmacht. Und Jesus, wie reagiert er? Er weist sie zurecht. Er sagt, Leute, es ist nicht die Zeit, dass ihr jetzt fragt, was kommt. Es ist nicht die Zeit, dass wir unsere eigenen Pläne machen. Und er sagt, es geht euch gerade nichts an, was Gott in seiner eigenen Vollmacht vorherbestimmt hat. Und genauso ist es für uns gerade nicht wichtig zu wissen, was in 3 Monaten passiert. Ihr Lieben, ihr habt Gottes Wort, wir wissen ungefähr, was in Zukunft passieren wird. Und wir sollen uns heute und jetzt auf ihn, auf Christus allein konzentrieren. Hätten die Jünger damals gewusst, dass Jesus in wenigen Augenblicken weg sein wird, ich glaube nicht, dass sie dann das gefragt hätten. Dann hätten sie sich intensiver mit dem Herrn auseinandergesetzt, intensiver Zeit mit ihm verbracht. Und ich habe mich gefragt, wie ist es mit mir? Wie ist es bei dir? Schauen wir gerade auf das, was wir haben in Christus, oder schauen wir auf das, was er kommt? Was erwarte ich? Was erwartest du von Gott? Du und ich, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Ihr Lieben, wir haben ein Privileg, was die Jünger in dem Moment noch nicht hatten. Jeder von uns, der gläubig ist, hat den Heiligen Geist bekommen und ist versiegelt. Ich lese euch mal den Vers 8 vor. Jesus antwortet hier auf diese Frage seiner Jünger und sagt: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wenn ihr euch mal Gottes Wort anschaut, vor allem das Alte Testament, dann seht ihr immer wieder, wie Leute wie David beten und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das seht ihr im Psalm. Damals war es so, dass der Heilige Geist nur temporär auf Nachfolgern Christi gewesen ist. David hat gebetet, nimm deinen Geist nicht von mir, bleib bei mir. Wenn wir Saul anschauen, dann sehen wir, wie Gott den Geist von ihm wegnimmt und auf David gibt. Und in so einer Zeit waren die Jünger. Damals war der Heilige Geist noch nicht langfristig auf den Gläubigen. Aber er kündigt hier etwas an. Wenn ich weg bin, dann werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist dauerhaft bekommen. Wenn ihr in den Römerbrief schaut, dann seht ihr, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Das heißt, wenn du und ich gläubig sind, dann nimmt uns keiner den Heiligen Geist weg. Dann gibt es nichts, was uns den Geist nehmen kann. Und das kündigt Jesus an. Vielleicht fragt ihr euch, warum bin ich jetzt gerade auf diesem einen Punkt so sehr aus? Nun, lest euch diesen Vers noch einmal genau durch. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet eventuell, wenn ihr wollt, vielleicht, gegebenenfalls, meine Zeugen sein. Was steht da? Wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr Lieben, oft habe ich bei mir erlebt, dass ich gesagt habe, ich bin kein Missionar, ich bin kein Prediger, ich bin nicht der, der rausgehen kann und den Menschen von Jesus erzählen kann. Aber Jesus sagt uns selber, wenn ihr gläubig seid, dann seid ihr meine Zeugen. Das ist so, als ob ihr an einem Unfall beteiligt seid oder dazukommt, die Zeugen seid und die Polizei kommt zu euch und fragt, was habt ihr gesehen? Ihr sollt das weitergeben, was ihr bei diesem Unfall gesehen habt. Und genau so ist es für uns als Christen. Wir sollen das weitergeben, was wir gesehen haben. Und was sehen wir? Alles. Wir sehen Gottes Wort und wir sollen Gottes Wort weitergeben. Und das ist unser Auftrag. Das ist euer Auftrag. Wir sollen seine Zeugen sein. In Kreuztal, in Siegen, in Nordrhein-Westfalen und bis ans Ende dieser Erde. Und nachdem Jesus Christus das gesagt hatte, wurde er in den Himmel wieder aufgenommen. Vor den Augen der Jüngern. Wir sind hier immer noch in dieser Zwischenzeit, Pfingsten kommt erst später, aber stellt euch mal diese Aussage vom Herrn vor. Der Herr sagt seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft empfangen, dass ihr meine Zeugen sein könnt. Und ihr Lieben, wir leben nach Pfingsten. Das heißt, jeder von uns, der gläubig ist, hat den Geist und damit sind wir was? Seine Zeugen. Wir haben keine Ausrede. Und darum sind wir für die Mission berufen. Ich habe es euch dann nochmal unterschrieben. Ihr sollt meine Zeugen sein. Gerade weil wir seine Zeugen sein sollen, sollen wir rausgehen und von ihm erzählen, Menschen von Jesus berichten. Und genau hier kommt MAF ins Spiel. Mission Aviation Fellowship. Ihr habt sie ja schon mal kennengelernt durch den Peter. Der ist jetzt heute beim Volksbund. Der ist gerade in Wilhelmshaven mit der Marine unterwegs, sonst wäre er heute gern gekommen. Er grüßt euch aber ganz lieb. Ja, wir bei Mission Aviation Fellowship versuchen genau diesen Auftrag umzusetzen, den wir in Gottes Wort gekriegt haben. Wir versuchen rauszugehen und einfach Zeugen für Jesus Christus zu sein. Und ich habe schon ganz oft in letzter Zeit gehört, ja, ihr mit euren Flugzeugen, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ne? Und da kommt diese Frage auf, ist Fliegen immer Luxus? Das ist mein Dienstflugzeug. Nein, nicht ganz. Das ist ein Bild von der Lufthansa Technik. Die haben da gerade eine 737 umgebaut für jemanden, der ein bisschen Geld hat. Das ist unser Dienstflugzeug. Ihr seht den Unterschied. Wir setzen unsere Flugzeuge ein, damit wir Menschen Güter bringen können. Damit wir Menschen unterstützen können. Ihr seht, hier ist ja diese wunderschöne Kabine und da ist Dreck drin. Da sind schmutzige Kisten. Da wird gerade das eingeladen, was die Menschen vor Ort brauchen. Viele von uns kennen ja dieses Bild. Man kommt nach Frankfurt oder Düsseldorf oder Köln oder was es da alles gibt und sieht dann so diese rausgeputzten Flieger, diesen wunderschönen A340, 300. Ja, mit dem könnt ihr überall hinfliegen. Ich wurde ganz oft gefragt, ja, fliegt ihr dann auch von Frankfurt nach Kenia? Nein, können wir machen. Also wenn ihr euch gern in so eine kleine Kiste, die so groß ist wie ein Auto, setzt und dann so 20, 30 Stunden fliegen wollt, können wir das gern mal ausprobieren. Ja, wir kennen das so, wenn wir in Urlaub gehen, wir kommen nach Frankfurt. Ich habe euch hier mal ein Bild von Frankfurt mitgebracht. Terminal 1 und 2, die Verbindung. Und wir sind in diesem riesigen, ja schon luxuriösen Gebäude. Wir haben leckeres Essen, wir haben super Versorgung, wir haben alles, was sich das Herz wünscht. Und dann warten wir halt die 2, 3, 4 Stunden auf unserem Flieger, damit wir in den Urlaub fliegen können. Ich habe euch auch ein Bild von unserem Flughafen in Yamba Etok mitgebracht. Das ist in Papua-Neuguinea. Ihr seht auch dieses wunderschöne Terminalgebäude, ich finde es jetzt gerade nicht, die ausgebaute Landebahn. Ja, für die, die sich ein bisschen mit Fliegen auseinandersetzen, habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Das ist, wenn ihr in Frankfurt anfliegt. Das ist die neue Nordwestbahn. Ihr seht, das ist ein wunderschön ausgebautes Areal. Da seht ihr vielleicht zwei weiße Lampen, die zeigen dem Piloten, ah, du bist gerade perfekt. Also das nennt man Papi, also nicht Papi, sondern Papi. Und das zeigt dir einfach an, ob du gerade hoch oder niedrig bist. Und wenn du zwei rote und zwei weiße Punkte hast, dann weißt du, du bist gerade perfekt. So sollte der Anflug weitergehen. In Frankfurt könnt ihr sogar bei Null Sicht landen, also eine Kategorie 3 Landung machen. Das heißt, man sieht ja, vielleicht so 10 Meter weit. Da könnt ihr immer noch landen in Frankfurt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus dem Kongo. So sieht da der Endanflug aus. Mitten im Wohngebiet, da ist dann eine große Piste und diese großen Pisten, die wir da haben, diese Landebahn, die laden zu etwas ein. Und zwar unsere Piloten, die müssen immer zweimal über die Landebahn fliegen, also ohne aufzusetzen, um sich anzuschauen, wie sieht die Bahn aus. Sind da unten Hunde, Katzen, Schweine, die gerade irgendwas essen? Sind da Kinder, die Fußball spielen? Ne? Weil stellt euch vor, ihr seid ein Kind und ihr habt nur so ja, Wald und Häuser um euch. Wo spielt man am besten Fußball? Auf einer großen Wiese. Und das ist unsere Landebahn. Sieht ein bisschen anders aus. Wenn ihr mal nachts in Frankfurt vorbeifahrt, dann seht ihr vielleicht so ein Großaufgebot von ja, LKW, Baggern und so weiter. Und die bessern die Landebahn aus. Das dauert ungefähr 3 Stunden, bis man da wieder landen kann. Das wird nachts gemacht. Da sind hunderte Leute im Einsatz und es geht super schnell. In Papua sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir noch richtige Manpower. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da ist ein Mitarbeiter von MAF, der gerade mit einem Rasenmäher die Landebahn in Schuss hält. Also ihr seht, die Umstände sind ein bisschen anders. Dann habe ich euch noch ein Bild mitgebracht aus Frankfurt. Und dann soll es irgendwann mal genug sein von Deutschland. Ja, so sieht das Boarding, die Beladung bei uns aus. Also bei uns in Deutschland. Ihr steigt in dieses Flugzeug, geht durch das Gate, ihr seht da keinen einzigen, der irgendwo einen Koffer trägt oder das Flugzeug fertig macht. Ihr seht auch nicht den Piloten, der den ja, Außencheck macht. Ihr steigt einfach ein und fliegt dahin, wo ihr hin wollt. Im Missionsgebiet ist es etwas anderes. Da greift jeder mit an, da seht ihr einen Pastor, der gerade irgendeine Lieferung abholt. Der junge Mann mit dem Cowboy-Hut, das ist unser Pilot, der Matthias Glass, der schaut auch, wie das Flugzeug ein- und ausgeladen wird. Und das macht auch den großen Unterschied aus. Du hast vorhin schon gesagt, unsere Piloten, die müssen ein bisschen anders sein als der ja, normale Lufthansa-Pilot. Bei uns packen die Piloten mit an. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Flugzeug hat eine Einrichtung, die ja so eine 747 von der Lufthansa nicht hat. Und zwar, das ist nicht so schön für manche Frauen und auch für mich nicht, wir haben eine Personenwaage in diesem Flugzeug. Ne? Also bevor ihr einsteigt, holen wir die Waage raus, dann geht ihr da drauf und dann schreiben wir genau auf, was auf dieser Waage steht. Also auch nicht 10 Kilo weniger, sondern genau das, was da steht. Der Pilot muss anfangen zu rechnen im Kopf, wie viel Gewicht ist jetzt in diesem Flugzeug drin, wie viel kann ich noch mitnehmen oder muss ich doch den Stefan da lassen, weil er zu schwer ist. Und das wird hier in Deutschland nicht passieren. Da wird so grob geschätzt und dann kriegt man einen Grossweight von jemandem gesagt und dann gibt man das ein und weiß, wie schwer der Flieger ist. Aber dort wird alles per Hand gemacht. Unsere Piloten sind ganz normale Linienpiloten, Verkehrspiloten. Also die haben dieselbe Ausbildung, wie ein Lufthansa-Pilot hat, haben auch dieselben psychologischen Tests. Ist eine sehr schwere Ausbildung und nicht jeder schafft es. Und wenn die das geschafft haben, dann müssen die erstmal Stunden sammeln, so circa 1000 Stunden, also ein paar Jahre fliegen. Und danach müssen die nochmal eine Ausbildung machen, dass sie im Dschungel landen können, müssen nochmal psychologische Tests machen. Also ihr seht, das ist sehr herausfordernd. Und da könnt ihr auch für unsere Leute beten. Weil wir haben einige Anwärter, die gerade sich vorbereiten, die gerade noch bei Laudamotion und Lufthansa fliegen. Und die sind gerade daran, sich vorzubereiten, einen Freundeskreis aufzubauen und irgendwann mit uns in den Dschungel zu gehen. Ja, Mission Aviation Fellowship, es ist ein christliches Flugunternehmen. Wir sind offiziell eine kommerzielle Fluggesellschaft. Das heißt, wenn man so ein Hobbypilot ist, darf man bei uns nicht Flugzeug fliegen. Weil Hobbypiloten, ich bin Hobby-Autofahrer, aber ich darf auch kein Taxi fahren. Und so ist es auch in der Fliegerei. Wir sind ein christliches Unternehmen. Das heißt, jeder unserer Mitarbeiter hat eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen, sollte auf einer Bibelschule sein, also gewesen sein, und sie sollten bereit sein, das Zeugnis von Christus weiterzugeben. Wir sind international, das heißt, es sind nicht nur Deutsche, Schweizer und Österreicher, sondern wir haben Amerikaner, Franzosen, Papua-Neuguineen, also wir haben Leute auch aus den Einsatzländern, die bei uns fliegen. Und wir von MAF haben eine Vision. Wir möchten die Liebe unseres Herrn Jesus Christus weitergeben an die Menschen durch Luftfahrt und Technologie. Und wir wollen diese Liebe weiterbringen in isolierte Gebiete. Darum fliegen wir hier nicht in Deutschland. Wir in Deutschland, wir haben alles. Wir haben Internet, wir haben Gemeinden, wir haben Infrastruktur. Aber wir wollen den Menschen, die isoliert sind, die Liebe unseres Herrn Jesus Christus weitergeben und wollen das tun durch unsere Flugzeuge. Ja, MAF, das ist eine Statistik vor Corona, muss man ja heute sagen. Wir waren in 30 Einsatzländern mit 135 Flugzeugen unterwegs. Gerade ruht unser Flugbetrieb zu 90%. Wir sind jetzt wieder dabei, hochzufahren. Da könnt ihr dafür beten, dass es gut läuft. Aber das sind die Länder, in denen wir waren. Ich werde mal nicht alle nennen. Ich werde mal zum Beispiel nur die Mongolei nennen. Die Mongolei war lange isoliert, hatte lange keine Gemeinden. Heute hat die Mongolei eine Gemeinde von ca. 65.000 Christen. Das heißt, 65.000 Menschen kennen dort Jesus Christus schon und sind in Gemeinden organisiert. In der Mongolei gibt es jetzt eine sehr gute Infrastruktur. Das hat für uns die Auswirkung oder die Konsequenz gehabt, dass wir im November letzten Jahres gesagt haben, wir stellen den Flugbetrieb ein und gehen aus der Mongolei raus, weil die Mongolei sich selber versorgen kann. Darum ist die Mongolei jetzt gar nicht mehr so unser Einsatzland und wir gehen dort raus und verteilen die Piloten dann auf andere Länder. Aber wir konnten das schaffen, was wir vorhaben. Erwin hat es vorhin schon gesagt, wir sind 75 Jahre alt geworden. Während dem Zweiten Weltkrieg haben sich Weltkriegspiloten gedacht, hey, man muss doch so ein Flugzeug auch für was Sinnvolles einsetzen können. Wir können doch nicht nur Bomben werfen. Wir müssen doch was Gutes damit machen können. Und so haben sich drei Männer unabhängig voneinander aufgemacht, sind nach Afrika gegangen. Es waren Amerikaner, ein Brite und ein Australier und haben sich in Afrika getroffen und haben dann gemeint, hey, was machst denn du hier mit dem Flugzeug? Und die haben dann miteinander geredet und haben herausgefunden, Gott will, dass wir Flugzeuge einsetzen, um sein Reich zu bauen. Und so wurde MAF gegründet, 1945, durch drei Männer. Der Stuart King, der lebt noch, von den dreien, der ist noch halbtags bei uns angestellt, ist 95 Jahre alt. Ihr seht, wir haben sogar ja, gute Rentenpläne bei uns. Ne? Es gibt keine. Doch, es gibt Rente. Aber der Stuart King, der hat ein Herz dafür und der sagt es immer noch weiter, was wir als MAF machen. Und so konnten wir dann 1945 den ersten Einsatz fliegen, nicht in Afrika, sondern in Lateinamerika, in Mexiko. Und es war eine Frau. Also wir waren die erste Airline, die eine Frau eingesetzt hat und das in Mexiko. Ja, hier ein paar Zahlen. Wir hatten vor Corona dann tatsächlich schon 1600 Flugziele. Hier die gute der gute Vergleich mit der deutschen Lufthansa. Lufthansa fliegt ca. 237 Destinationen weltweit an. Und in Papua-Neuguinea allein fliegen wir 213 Destinationen an. Also 213 Flugplätze in Papua-Neuguinea können wir mit unserer Flotte versorgen. Ja, unsere Flotte, das sind nicht nur Piloten, es sind ganz normale Mitarbeiter. Ihr seht hier einen Fluggerätmechaniker. Wir haben ca. 300 Piloten bei uns in der Flotte, haben IT-Leute, wir haben Manager, wir haben ja Leute wie mich, die in der Verwaltung sind. Und wir brauchen immer wieder Menschen. Wir brauchen immer wieder Leute, die sagen, hey, Gott hat es mir aufs Herz gegeben, ich möchte in die Mission gehen. Ich bin kein Pilot, ich bin kein Fluggerätmechaniker, aber ich bin Computerprogrammierer. Kommt zu uns. Ne? Wenn ihr jemanden kennt, macht sie auf uns aufmerksam. Wir fliegen derzeit für ca. 2000 Partnerorganisationen. Einige davon kennt ihr garantiert. Wycliffe, die Bibelübersetzer, für Christoffel, für ja, das Rote Kreuz, für die Liebenzeller, für Medi-Air. Wir haben viele Partnerorganisationen, die ohne unseren Dienst nicht ihren Dienst machen könnten. Stellt euch vor, ihr seid Ärzte, Ärzte ohne Grenzen und ihr wollt in Afrika einen Einsatz machen. Ihr habt die Wahl, ihr könntet tagelang mit einem Jeep unterwegs sein oder ihr könntet ein paar Stunden fliegen und seid dann vor Ort. Alle 4 Minuten circa startet ein Flugzeug von uns. Das ist vor Corona gerade, wäre schön, wenn wir alle 4 Minuten fliegen könnten. Ich habe vor kurzem mal so ein Bild gesehen, da hat ein Pilot ein Schild hochgehalten, kauft Flugtickets, so wie ihr Toilettenpapier gekauft habt. Also so eine kleine Info, ne? Ihr könnt gern wieder fliegen. Ja, alle 4 Minuten sind Flugzeuge gestartet, aber schaut euch mal die Startbahn an. Ihr seht, die macht eine Kurve, die geht dann auch noch ein bisschen nach oben. So sieht unser Alltag aus. Wir fliegen, weil für uns Fliegen kein Luxus ist, sondern eine Notwendigkeit. Wenn ihr euch mal diesen Ort anschaut, ihr seht dort diesen großen Streifen, der um die Kurve geht. Das ist die Landebahn. Dann habt ihr hier ein Dorf unten und eine Straße, die nur durch das Dorf geht. Dieses Dorf ist isoliert. Wenn ihr von diesem Dorf in ein anderes Dorf wollt, dann müsst ihr übers Wasser gehen oder übers Wasser fahren. Ihr müsst durch den Dschungel, ihr müsst über Berge und ihr werdet mehrere Tage unterwegs sein. So ein Flugzeug kann das Ganze abkürzen und ihr seid schneller vor Ort. Ja, für uns ist Fliegen eine Notwendigkeit. Wir fliegen, weil Fliegen oft das einzige Mittel ist, um schnell vor Ort zu sein. Fliegen ist manchmal die einzige Möglichkeit, angebunden zu sein. Das ist Bangladesch. Bangladesch kennen wir nicht. Wenn ihr nachher mal in eure Hose guckt, da steht wahrscheinlich dann Bangladesch drin. Bangladesch ist ein großes Land, was ja auch viele Fabriken hat, viele Menschen hat, die für uns arbeiten, hier im Westen. Aber Bangladesch ist auch ein Land, was isoliert ist. Es gibt viele Gebiete in Bangladesch, wo ihr nur mit einem Boot hinkommt, wo ihr tagelang unterwegs seid. Und dort setzen wir unsere Wasserflugzeuge ein. Diese Piloten haben nochmal eine speziellere Ausbildung. Das dauert noch ein bisschen länger, um dorthin zu kommen. Aber sie bringen das, was am wichtigsten ist. Sie bringen Lebensmittel, aber sie bringen auch Gottes Wort hin. Hier habe ich euch mal ein schönes Bild einfach so zum Genießen mitgebracht. Okay, man sieht es heute Morgen nicht so, aber hier ist es mitten im Flug. Und wir fliegen über wunderschöne Natur. Natur pur. Aber diese Natur pur bedeutet für viele Menschen Isolation. Wir haben bis vor ja, einem Jahr in Österreich gewohnt und da haben wir auch Natur pur. Wir haben wunderschöne Berge und wenn wir ins Nachbardorf manchmal wollten, dann sind wir fast eine Stunde gefahren, weil wir um Berge rumfahren mussten. Da haben wir uns in Österreich beschwert, dass es so lange dauert oder dass wir über den Berg fahren mussten, über wunderschöne Straßen. Das habt ihr in vielen Ländern dieser Welt nicht. In vielen Ländern dieser Welt müsst ihr über diese Berge, über diese Flüsse laufen, weil es keine Straßen gibt. Natur pur bedeutet Isolation. Natur pur ist auch eine riesige Entfernung, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen. Wir sind von Steinneukirch heute Morgen gekommen und waren in 37 Minuten hier in Kreuztal. Stellt euch das mal in Afrika vor. Da seid ihr nicht so schnell unterwegs. Diese Welt kennt aber auch Isolation aufgrund von Unruhen und Kriegen. Wir hier in Deutschland, wir haben seit 75 Jahren Ruhe. Wir hatten keinen Krieg mehr. Die Leute in der DDR haben es vielleicht noch ein bisschen erlebt, was es bedeutet, isoliert zu sein. Aber uns geht es gut. Aber es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo es Unruhen gibt, wo es Kriege gibt. Ich habe euch hier das Bild vom Südsudan mitgebracht, die Landkarte. Der Südsudan ist ja offiziell ein christliches Land, weiß nicht, ob ihr das wisst. Die haben sich vom Nordsudan abgespalten, weil der Sudan ist muslimisch und der Südsudan, ja, die sind christlich. Eigentlich haben sie sich abgespalten, weil sie nicht zum Nordsudan gehören wollen. Aber ihr seht hier unten diesen Ort Juba und da ganz oben den Ort Malakal. Entfernung sind circa 600 Kilometer. 600 Kilometer, was ist das? München knapp? Also wenn ihr zur Allianz Arena wollt, weiß nicht, ob ihr Fußballfans seid, wenn ihr dahin wollt, wie lange fahrt er? 6 Stunden, wenn er langsam fahrt, 5,5, 5 Stunden. Wenn ihr von Juba nach Malakal wollt, seid ihr 3 Tage unterwegs. Der Grund ist nicht die schlechte Autobahn, die gibt es einmal nicht, sondern in der Mitte vom Südsudan gibt es immer wieder Konflikte, Unruhen. Bis 2018 hat die UN immer wieder Konvois zwischen Juba und Malakal betreut. Doch dann gab es einen größeren Anschlag, wo einige indische Blauhelmsoldaten getötet wurden. Und seitdem hat die UN gesagt, wir machen das nicht mehr. Seitdem müsst ihr raus aus Juba nach Uganda, in den Kongo, in die Zentralafrikanische Republik, das ist da, wo die Zahlen stehen, dann hoch in den Sudan und von Norden rein nach Malakal. Das Krankenhaus von Juba betreut das Krankenhaus in Malakal. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid ein Arzt, der in Juba arbeitet und nach Malakal muss. Ihr werdet 3 Tage unterwegs, müsst euch einen Tag ausruhen, könnt einen Tag arbeiten und dann seid ihr wieder 3 Tage unterwegs zurück nach Hause. Wir fliegen diese Strecke in circa 2 Stunden. Das heißt, der Arzt kann morgens um 6 ins Flugzeug steigen, fängt um 8 an zu arbeiten, fliegt 18 Uhr zurück nach Hause und ist um 8 wieder daheim. Und ja, kann den nächsten Tag auch frei machen, wie er will. Aber wir sparen durch unsere Flüge eine Reisezeit von 76.000 Reisetagen für die Organisation, für die wir fliegen. 76.000 Tage, das ist eine Ewigkeit. Also so alt bin ich, glaube ich, noch nicht mal. Ihr seht, Flugzeuge ersparen ganz viel Zeit. Ich habe euch hier auch mal ein Bild von der Hauptautobahn. Ich glaube, die A45 von Südsudan ist das. Das ist in der Anfangszeit der Regenzeit. Da ist die Straße noch sehr gut befahrbar. Ich hatte auch mal Bilder, da hast du dann gesehen, wie die LKW und Busse eingesunken sind in dieser wunderschönen Straße. Wir fliegen aber auch, weil es immer wieder Naturkatastrophen gibt. Wir hier in Deutschland, wir sind sehr verwöhnt. Letztes Jahr war ja dieser Sturm, wo die ganzen Bäume im Westerwald umgefallen waren. Da musste ich echt eine Umleitung fahren. Das war so ärgerlich. Ne? Stellt euch vor, ihr lebt dort. Das ist irgendwo in Haiti. 2015 ist da ein Hurricane drüber gegangen und es war alles weg. Ihr habt Glück, wenn ihr da noch eine Straße habt, aber die Häuser waren zerstört. Die ganzen Landschaften waren zerstört. Und was glaubt ihr, was brauchen diese Menschen am allermeisten? Habt ihr eine Idee? Hat jemand? Nee? Ja, Wasser, genau. Genau, Trinkwasser. Man sieht da ganz viel Wasser. Aber ihr müsst euch vorstellen, euer Müll, eure Mülltonnen, euer Abwasser ist da reingelaufen. Und diese Menschen brauchen Trinkwasser. Und wir hatten damals 2015 einen Anruf gekriegt von der Regierung in Haiti. Hey, könnt ihr Surveillance-Flüge machen? Also drüber fliegen und erstmal schauen, wie es aussieht. Und unsere Piloten haben wirklich Pisten gefunden, wo sie landen konnten. Also kaputte Straßen, wo aber Platz war. Und sie sind da hingekommen und haben die Leute gefragt, was braucht ihr? Und das Erste war Wasser. Die haben tagelang nichts Ordentliches gehabt, die haben Dreckwasser gehabt. Wir hier im Siegerland, wir drehen den Wasserhahn auf und haben sauberes Wasser. Da hast du es auf einmal nicht mehr. Und da setzen wir unsere Flüge ein. Wir setzen unsere Flugzeuge aber auch in Ländern wie Angola ein. Ich weiß nicht, ob ihr Angola kennt. Ein schönes Land, aber es gab lange einen Bürgerkrieg dort. Dort sind, ich weiß nicht mehr wie viele, ich glaube 6 Millionen Landminen verteilt. Und es gibt eine Organisation, HALO, für die wir fliegen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, diese Landminen zu räumen. Ihr seht da, damals hieß er noch Prince Harry, heute heißt er, glaube ich, nur noch Harry. Seine Mutter, die Diana, hat diese Organisation damals gegründet. HALO hat die Aufgabe, Landminen zu räumen. Und ihr seht, sie machen es noch per Hand. Also man geht da mit Stöcken durch, weil du kannst noch kein schweres Gerät reinbringen. Und diese Leute versuchen, das Land wieder zurückzugewinnen. Stellt euch vor, ihr habt einen riesigen Acker, der euch gehört, aber ihr könnt ihn nicht anbauen, weil da Minen sind. Und HALO versucht, die wegzumachen, und für die fliegen wir. Und wir fliegen, damit die Menschen sich endlich wieder selber versorgen können. Ihr seht, wir sind nicht diese normale Missionsgemeinschaft. Weil ich habe euch noch nichts von Bibelstunden erzählt, oder? Ist es euch aufgefallen? Genau. Wir fliegen Missionare, wir fliegen Pastoren. Aber wir selber sind nicht fliegende Prediger. Das Ding ist, unsere Flugzeuge sind vor allem Hilfsmittel. Wir sind dort, um den Menschen zu helfen. Aber wir fliegen nicht am Wochenende. Am Wochenende ist frei, am Wochenende, da sind unsere Leute angehalten, geht in die Gemeinde, bringt euch ein in der Gemeinde. Viele unserer Missionare sind Gemeindeleiter, Älteste in den Gemeinden, Prediger, und darum haben die auch eine Bibelschulausbildung. Natürlich, wenn das Flugzeug jetzt so dasteht und nicht genutzt wird und der Pilot Zeit hat, ist er auch angehalten, mit den Menschen über Jesus Christus zu reden. Und viele Menschen kommen hin und sagen, hey, du bist doch Pilot, du könntest doch Millionen verdienen oder Hunderttausende. Warum machst du das? Und dann können wir das Zeugnis weitergeben, ich mache das, weil ich euch liebe und weil ich meinen Herrn liebe und ich will, dass ihr gerettet werdet. Darum habe ich euch noch nichts von Bibelstunden erzählt. Wir machen Bibelstunden, aber nicht vor Ort. Also nicht am Flugzeug. Ihr habt da mal ein Bild von Papua-Neuguinea. Das ist eins unserer Haupteinsatzländer. Und wenn so ein Flugzeug von uns landet, seht ihr, wie die Menschen kommen, wie sie drumherum strömen, weil wir bringen ihnen oft Essen, wir bringen ihnen oft Trinken, wir bringen Familienangehörige, aber ganz oft bringen wir ihnen einfach auch nur Gottes Wort. Wycliffe macht es oft so, dass sie Bibelübersetzungen uns geben und wir die dann reinfliegen in die Dörfer, in die Stämme. Und die Menschen warten auf diese Bibeln. Ich habe einmal von jemandem gehört, die haben jahrelang eine Bibel übersetzt. Und als dann die erste Bibel fertig war, wussten die Leute, okay, die kommt jetzt am nächsten Sonntag oder was auch immer. Und dann kam das Flugzeug und das ganze Dorf ist zu diesem Flugzeug geströmt und haben die Bibeln empfangen wie einen großen Schatz, weil es ihre Sprache noch nie vorher in geschriebenen Worten gab. Sie haben Gottes Wort, das Wort, was sie verändert hat, endlich selber in der Hand halten können. Und ich finde es so faszinierend, als ich damals in Brake war, da gab es so ein Geschäft. Derjenige, der schon mal in Brake war, der wird es wissen, Alois, das ist so ein Bücherladen, eine Bücherstube, und da gibt es hunderte Bibeln, ungelogen. Und du stehst da und suchst dir die schönste aus und die beste Version, die du gerade willst. Und diese Menschen haben eine einzige Bibel und das ist der größte Schatz. Ich meine, bei mir zu Hause habe ich ein ganzes Regal voll mit Bibeln und manche sind verstaubt. Die Bibeln dort, die werden gelesen. Die sind kaputt, weil sie gelesen werden. Ich glaube, wir können noch ganz viel von den Menschen in Papua lernen. Ja, hier nochmal ein Bild. Da haben wir gerade ein neues Flugzeug gekriegt. Vielleicht hat es der eine oder andere mitgekriegt. Wir sind gerade dabei, unsere Flotte umzustellen. Wir hatten früher größere Flugzeuge. Die Twin Otters, die waren sehr gut für kurze Landungen, aber waren sehr teuer, weil sie zwei Motoren hatten. Und jetzt stellen wir um auf die Cessna Caravan und sind da ja gut im Prozess, sparen viel Geld dadurch ein. In Bangladesch haben wir auch neue Caravans eingeführt, Wasserflugzeuge. Ihr habt da mal ein Bild davon, wie so ein Wasserflugzeug da gerade durchs Wasser fliegt oder die Menschen uns begrüßen. Und wenn hier ein Pastor kommt oder Missionar, ich meine, als ich heute Morgen kam, hat nicht eure ganze Gemeinde da vor der Tür gestanden und sich so gefreut, wäre auch mal was gewesen. Aber Leute, wir kennen Gottes Wort. Also wir denken, wir kennen es. Ne? Ich merke immer wieder, ich kenne es noch nicht gut genug. Aber diese Menschen, die merken, hey, da sind Christen und die bringen irgendwas Neues, die bringen was anderes. Die haben eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Wir haben vorhin gesungen, dass Jesus lebt. Und das sehen die Menschen an uns. Ich habe vor Jahren mal im Krankenhaus gearbeitet und da, weiß ich noch, gab es Patienten, die total genervt haben. Also soll es geben, habe ich gehört, ne? Und ich bin in ein Zimmer gegangen, weil das immer wieder geklingelt hat und ich dachte, es ist dieselbe Person, die klingelt und war schon total genervt und komme in dieses Zimmer rein und dann fragt mich die Patientin, Mensch, was ist bei Ihnen? Wir sind so genervt von unserer Mitzimmerkollegin oder wie sie heißt, aber Sie kommen hier rein und Sie haben so Frieden in sich, Sie sind so freundlich und fröhlich und ich war gerade auf 180. Und ihr seht, Gott wirkt in uns und darum sind wir so ein Zeugnis für die Menschen. Wir machen auch Disaster Response, das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Wir fahren dahin, wo alles zerstört ist, helfen den Menschen. Wir machen auch noch etwas, das nennt man Medivac-Flüge. Medivac-Flüge sind Flüge, hier in Deutschland kennt ihr einen ADAC-Hubschrauber, ne? Den gelben Hubschrauber. Wenn euch was passiert auf dem Feld oder beim Wandern, dann kommt der Hubschrauber und ihr seid innerhalb von 7 Minuten versorgt. Also so sagt es die Regel in Deutschland. 7 Minuten vom Notruf, bis dass der Notarzt da ist. Stellt euch vor, ihr seid in Afrika oder Papua-Neuguinea. Da ist es eigentlich utopisch, dass innerhalb von 7 Minuten Hilfe kommt. Wir haben es geschafft, in Papua-Neuguinea an jede Station, die wir haben, Satellitentelefone zu machen. Das heißt, wenn ihr einen Unfall habt und am Flughafen angekommen seid, das dauert manchmal schon 3-4 Tage, aber wenn ihr uns dann ruft, sind wir innerhalb von maximal 30 Minuten bei euch. Und so konnten wir schon jede Menge Leben retten. Dieses Flugzeug ist für die Menschen dort Hilfe, Hoffnung und Heilung. Wir helfen den Menschen, wir fliegen sie ins Krankenhaus. Wir bringen Hoffnung, wir bringen Gottes Wort, wir bringen Pastoren, wir bringen Missionare, aber wir bringen auch Heilung. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Wunderheiler fliegen, sondern wir bringen Heilung an Geist, an der Seele und am Körper. Wir bringen Gottes Wort, was uns heil machen kann, was das Einzige ist, was ja, uns wirklich retten kann innerlich, aber wir bringen auch Medizin. Wir bringen medizinische Geräte, wir bringen Ärzte, wir bringen alles das, was die Menschen brauchen. Und ich weiß, ich habe schon viel Zeit verbraucht, darum sage ich schon einmal danke. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Und das Wichtigste, was ihr für uns tun könnt, natürlich ist auch Spenden, aber betet für uns. Wir haben Missionare draußen, wir haben Piloten, Mechaniker, wir haben Leute draußen, die jeden Tag harte Arbeit leisten. Fliegen ist nicht das Einfachste, was es gibt in dieser Welt. Wenn ihr nach Mallorca fliegt, merkt ihr nicht, was da geschieht vorne im Cockpit. Ich weiß nicht, ob ich es euch verraten soll. Eigentlich fliegt man heute bloß noch ein paar Minuten per Hand. Das heißt, man macht den Start. Wenn du in Frankfurt startest, ziehst du hoch. Wenn du 3000 Fuß hoch bist, also ein paar hundert Meter oder 1000 Meter knapp, schaltest du auf Autopilot. Der fliegt bis nach Mallorca und du landest dann die letzten paar hundert Meter. Das ist Fliegen heute hier bei uns. In Papua-Neuguinea wird der ganze Flug per Hand gemacht. In Papua-Neuguinea kann es sein, dass du bei wunderschönem Wetter startest und dein Zielort hängt mitten in den Wolken. Das heißt, du musst durchstarten, musst woanders hinfliegen. Wir hatten Unfälle in der Vergangenheit, da ist Gott sei Dank wenig passiert und da brauchen wir euer Gebet. Wir sind ein Werk, was von Gebet abhängig ist. Wenn wir hier nicht beten, dann werden wir Unfälle haben, dann werden wir tödliche Unfälle haben. Und darum brauchen wir euch. Betet für unsere Missionare, betet für unsere Piloten, für Weisheit, für Bewahrung, aber betet dafür, dass wir ein Zeugnis sein können. Betet, dass wir da hinkommen und nicht einfach nur der Taxifahrer sind, sondern dass wir wirklich ein Zeugnis für den lebendigen Jesus Christus seid. Betet auch für unsere Arbeit hier in Deutschland. Hier seht ihr meine Kollegen, da ist auch der Peter, der bei euch war. Wir sind auf Messen, wir sind in Gemeinden, wir versuchen Gottes Wort und auch unsere Arbeit vorzustellen. Wir sind auch in Gemeinden, die Jesus gar nicht kennen. Hört sich komisch an, gibt es leider. Aber wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung. Wenn ihr jemanden kennt, der Pilot werden will oder Mechaniker werden will, sagt denen von uns. Wenn ihr Gemeinden kennt, die uns noch nicht kennen, sagt von uns weiter. Betet für unsere Anwärter und Kandidaten, da der junge Mann mit der Maske, also nicht ich, sondern der andere, der ist gerade in der Ausbildung bei der Lufthansa Technik, der möchte rausgehen, der will Missionar werden. Betet für die Unterstützerkreise, die die Leute brauchen. Betet für unsere Leute, die sich gerade auf den Weg machen. Und betet auch ja, für die großen Firmen wie die Lufthansa, weil wir haben sehr, sehr viele Christen in der Lufthansa, die da eine große Gebetsgemeinschaft haben. Also da bin ich auch ein Teil davon. Das nennt man FCAP. Wir sind viele Christen, die sich versammeln, die beten nicht nur für die Firma, sondern auch für Missionen in der Firma. Also es wird innerhalb von Lufthansa missioniert, sagt es nur nicht weiter. Ja, betet einfach, weil Gebet ist das Einzige, was wir machen können. Und gerade jetzt, wo wir so isoliert sind, wo wir in so einer Zwischenzeit sind, brauchen wir Gebet. Und darum bitte ich euch, kommt an Bord, betet mit uns, betet für uns. Wenn euch unsere Arbeit wichtig ist, dann schaut, wie ihr uns unterstützen könnt. Und nicht nur finanziell, sondern wir brauchen Menschen, die uns bekannt machen, die aber auch für uns beten. Genau, das war mein Vortrag, meine Andacht. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Es tut mir leid, wenn ich zu lange geredet habe. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ihr seht, wir sind da draußen, nicht weil wir irgendwelches Abenteuer suchen, nicht weil wir einfach Flugzeuge fliegen wollen, was wir hier in Deutschland vielleicht nicht so könnten, sondern wir sind da draußen, weil wir Jesus Christus lieben, weil wir sein Wort verkündigen wollen. Und es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die Jesus nicht kennen und die ihn kennenlernen müssen. Und wisst ihr was? Ihr müsst nicht mal nach Papua-Neuguinea fliegen. Ihr könnt hier nach Kreuztal gehen. Hier gibt es so viele Menschen, die noch nie etwas vom lebendigen Jesus Christus gehört haben. In Siegen, in ganz Nordrhein-Westfalen. Daher, ihr seid Zeugen, ihr seid zum Zeuge sein berufen und tut das, was Zeugen machen sollen. Zeugt von Jesus Christus. Ja, ich würde noch beten zum Abschluss. Wer kann, darf gerne aufstehen. Soll ich auch gleich noch unter den Singen stellen, oder? Mach's noch. Okay. Ja, wunderbarer Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir die Bibel haben. Herr, wir können uns alle möglichen Versionen hier kaufen, ob es die Elberfelder, die Schlachter, die Luther oder was auch immer ist. Herr, wir haben eine freie Auswahl. Wir können unsere Bibel mitnehmen. Und es gibt so viele Länder in dieser Welt, wo Menschen dein Wort nicht lesen dürfen, wo dein Wort verboten ist, wo es einfach ein gefährliches Gut ist. Und ich danke dir, dass wir dein Wort in diese Länder bringen dürfen. Und Herr, ich möchte dich einfach bitten für jeden Einzelnen heute Morgen, dass wir uns bewusst sind, dass wir deine Zeugen sein sollen, dass wir uns bewusst sind, dass wir dich verkündigen sollen, dass wir dich verherrlichen sollen. Und Herr, es ist nicht immer leicht, aber Herr, du hast uns deine Kraft gegeben. Dein Heiliger Geist wohnt in uns und wir haben keine Ausrede. Und ich bitte dich einfach, dass du an mir arbeitest, dass ich den Mut habe, anderen Menschen, sei es an der Kasse oder in der Arbeit, von dir zu berichten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, wie wir es gesungen haben. Und ich danke dir, dass du in dieser Gemeinde auch zu finden bist. Und ich bitte dich einfach, dass wir hier in diese Gemeinde Menschen einladen, dass sie dich kennenlernen dürfen. Ich bitte dich jetzt einfach für meine Geschwister. Ich danke dir, dass du sie ja liebst und danke, dass du in ihnen bist. Und Herr, ich preise dich für dein Wort, aber auch für die Arbeit von MAF. Amen.